an diesem Mittwoch, den 6. Februar 2013. Es ist 16 Uhr, gleich 5 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wie an jedem ersten Mittwoch im Monat ist heute unser Thema das BGE, also das bedingungslose Grundeinkommen. Konkret steuern wir heute das Thema an eine Chance für Kreativität. Wie das BGE die Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstlern und Kreativschaffenden verändern könnte. Ich sage ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM. Zunächst mal Herrn Erhard Groß. Er ist der Vorstand der Pro Arte Ulmer Kunststiftung und Mitglied der Initiative Grundeinkommen hier in Ulm. Dann Frau Gabriela Nassvetter. Sie ist seit 30 Jahren Ulmer Künstlerin und eine der allerersten Stipendiatinnen bei Pro Arte. Dann sage ich herzlich willkommen Eva-Maria Glate-Braun von der ADK, also für Theaterschaffende. Und wir haben Herrn Ralf Rainer Reimann im Studio. Er ist der Leiter der Akademie für Darstellende Kunst in Ulm. Willkommen dieser illustren Runde. Vielleicht können alle sich zunächst mal kurz ein bisschen persönlich vorstellen, damit wir wissen, wer uns heute Rede und Antwort steht. Wer möchte anfangen?
Also erstmal hallo, Eva-Maria Glate-Braun. Ich muss gleich erstmal eine Sache berichtigen. Ich bin nicht von der ADK, aber ich befasse mich mit dem Theater und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen schon eine ganze Weile. Bin schon sehr, sehr lange am Theater tätig, im Moment am Theater Ulm im Musiktheater. Habe das Theater eigentlich in allen Stationen oder auf allen Positionen kennengelernt, habe Disposition gemacht, habe Management am Theater gemacht, bin wie gesagt jetzt im Musiktheater und habe mich auch mit Verträgen von bildenden von darstellenden Künstlern im Theaterbereich sehr intensiv befasst. Ich war erst in der GdBA, das ist die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, und bin jetzt aber bei Verdi in der Fachgruppe Theater und darstellende Kunst. Und wie gesagt, befasse mich auch noch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja,
du so bist, geht das zusammen. Du bist quasi nicht nur Künstlerin, sondern du bist eigentlich diejenige, die das Geschäft hinter der Kunst eben auch beherrscht.
Das hoffe ich, ja.
Das muss ja auch sein, sonst läuft da nichts.
Klar, das ist ganz wichtig.
Ja, Herr Reimann, vielleicht dann von Ihnen kurz.
Ja, Ralf Rainer Reimann, ich leite das Akademietheater hier in Ulm und die Akademie für Darstellende Kunst. Und wir setzen uns natürlich vornehmlich damit auseinander, wie unsere Studenten nach ihrer Ausbildung sich ernähren können. Und da haben sich die Bedingungen in den letzten Jahren so verschlechtert, dass man da doch grundsätzlich drüber reden muss, wie das weitergehen kann.
Okay, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite zu Pro Arte.
Ich bin Gabriela Nassvetter, ich bin freischaffende Künstler. Arbeite ich als freischaffend seit 75, das ist schon viele, viele Jahre. Und diesen Beruf habe ich mit Liebe mit Liebe. Mein Professor sagte mir, wenn ich wirklich Künstler sein möchte, ich darf keine Stelle annehmen. Und das ist etwas Wahres dabei. Weil dieser Bereich, wenn man sich entscheidet, Kunst zu machen, das ist eigentlich eine Berufung. Und entweder oder muss man sich diese Frage stellen. Ich arbeite jeden Tag, ich stehe nicht um 11 oder weiß ich nicht was, sondern pünktlich, dass diese eigene Disziplin muss ich haben. Ja, und so geht mit viel Mühe und geht weiter. Und ich bereue nicht meine Wahl. Also würde ich von vorne, also heute das Gleiche machen.
Ich bin Erhard Groß, Vorstand der Pro Arte Ulmer Kunststiftung, seit jetzt auch schon 13 Jahren. Habe damals diesen Vorstand von Herrn Professor Burri übernommen, der diese Stiftung begründet hat, um bildende Künstler zu fördern. Satzungszweck der Stiftung ist tatsächlich die Förderung begabter Künstler. Zum einen zur Verfügungstellung von Arbeitsraum, Unterstützung in Notlagen, aber das ist sehr problematisch, und dann eben hauptsächlich durch Stipendien. In den Jahren bis zu 2002 war es so, dass es nur in Bezug auf zur Verfügungstellung von Arbeitsraum Stipendien gab. Seit diesem Zeitpunkt gibt es auch ein Geldstipendium, nämlich 600 Euro monatlich. Und das, die Stipendien laufen immer 2 Jahre.
Das heißt, seit Einführung der Geldleistungen ist da im Prinzip etwas Neues hinzugekommen. Wo kommt denn bei Pro Arte Ulmer Kunst Stiftung dieses Geld her?
Ja, das ist natürlich inzwischen tatsächlich ein gewisses Problem, weil wir bekommen keine öffentlichen Zuschüsse. Haben die auch noch nie beantragt, weil wir uns selbst finanzieren konnten, dadurch, dass das Gebäude, in dem die Stiftung auch ihren Sitz hat und die Galerie sich befindet, Pachteinnahmen erzielt und dann auch noch von den Gründern, nämlich Herrn Burri und Herrn Wanzel aus Leipheim, auch finanziell ausgestattet wurde. In früheren Zeiten waren die Erträge daraus ja relativ vernünftig, inzwischen eher sehr marginal, weil die Zinsen, ja, ich darf in der Stiftung nur mündelsicher anlegen. Das heißt also, hier sind die Zinserträge sehr gering inzwischen, sodass wir inzwischen schon dafür ja sorgen müssen, dass wieder durch Verkauf von Objekten, von Bildern und Objekten, die wir im Besitz haben, wieder veräußern.
Ja, vielleicht können wir noch ein paar Worte zu Professor Burri sagen. Wann hat das Ganze denn begonnen und mit welchem Hintergrund hat er sozusagen die Stiftung ins Leben gerufen?
Professor Burri war schon immer ein Mäzen im Bereich bildender Kunst. Er war Mitinitiator oder eigentlich Initiator des Kunstpfades an der Ulmer Uni, auf dem Campus der Ulmer Uni. Und es war ihm wichtig, eben mit den Mitteln, die ihm und seinem Mitbegründer der Stiftung, Herrn Wanzel, sie eingebracht haben, dass eben Künstler, die nicht schon einen entsprechenden Ruf haben, nicht besonders arriviert sind und auch ein sicheres Einkommen aus ihrer Kunst haben, gefördert werden. Dadurch, dass eben Ausstellungen, wir haben im Jahr etwa 7 Ausstellungen, von Einzelausstellungen bis über Mehrfachausstellungen von Künstlern. Und hier ist es so, dass wir, nachdem die Verkäufe doch in letzter Zeit immer bescheidener oder fast schon gar nicht mehr liefen, dass wir gesagt haben, jeder Künstler, der bei uns ausstellt, verkauft direkt an den Interessenten, denjenigen, der tatsächlich mal ein Bild kaufen will oder ein Objekt kaufen will, und er bekommt den Kaufpreis voll. Also das Honorar fließt in vollem Umfang an den Künstler. Wir ziehen keinen Galerierabatt ein, der in der kommerziellen Galerie ja bis zu 50% des Verkaufspreises beträgt. Und es ist auch so, dass wir grundsätzlich ankaufen. Von jedem, der bei uns ausstellt, wird auch ein Objekt gekauft.
Wie viele Stipendiaten sind denn derzeit gefördert und wie viele haben insgesamt schon Pro Arte durchlaufen?
Also wir hatten bis jetzt etwa 26 Stipendiaten, die also am Anfang eben nur Arbeitsraum zur Verfügung gestellt bekamen, nämlich immer für 2 Jahre. Wir haben 2 Ateliers in Wieblingen, in den früheren Remisen, wurden entsprechend ausgebaut. Und dort können die Künstler 2 Jahre lang wohnen und arbeiten. Und eben, wie gesagt, ab dem Jahr 2003 war dann das Geldstipendium dazu. Zu meiner Verblüffung ist es so, dass tatsächlich von diesen Stipendiaten alle noch als bildende Künstler tätig sind. Natürlich kommt keiner nur mit seinen Einnahmen aus seiner Kunst zurecht. Viele machen es dann so, dass sie Kurse geben oder hier in Ulm teilweise bei Contiki mitarbeiten und da eben ganz bescheidene Einnahmen erzielen. Aber die meisten eigentlich leben von dem oder müssen von dem erleben, was sie tatsächlich erarbeiten.
Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Was passiert denn nach diesen 2 Jahren der Förderzeit? Da kann uns sicherlich die Gabriela Nassvetter ein bisschen was dazu erzählen. Sie haben, Frau Nassvetter, ja ganz am Anfang, also welche Jahre waren das, als Sie gefördert wurden mit eben dem Atelier?
Ich habe dieses Atelier erst einmal 96. Damals habe ich die Flugräume gemacht, die 25 Objekte in Ulm und Neu-Ulm. Und ich habe eigentlich, muss ich sagen, ganz Glück, weil ich bin ein Künstler in Residenz. Also ich bin seit dieser Zeit, kann ich diese Atelier noch heute benutzen.
Aber heute müssen Sie quasi eine Miete dafür bezahlen? Oder?
Nein, nicht.
Ah ja, okay.
Also da bin ich jetzt dann, also auch wenn es irgendwelche Arbeiten sind oder wenn irgendwas ist jetzt, was die Atelier, was die Kunststiftung braucht, dann gerne helfe ich jetzt, wenn irgendwas zu machen ist. Sonst bin ich so wie Fred Eier und ein Kollege noch, da sind 3, Fred war auch Künstler in Residenz und ich auch. Das ist für mich ganz großes Glück.
Sie können also im Prinzip von Ihrer Arbeit seither leben durch diesen Start, obwohl Sie damals ja noch nicht mit Geld gefördert worden sind. Ist das richtig?
Ja, ich habe mich dann entschieden, so zu arbeiten. Und wissen Sie, ich bin noch in einer Lage, dass ich bin aus Polen gekommen und die ersten paar Jahre habe ich aus Sozialhilfe gelebt. Und in der Zeit, wo hat man mir gesagt, ich kann auf diese Sozialhilfe verzichten, ich kriege keine Arbeitserlaubnis, aber Kunst darf ich machen. Und ich habe mich entschieden, wirklich Kunst zu machen. Und seit dieser Zeit versuche ich jetzt eben nur mit Kunst zu leben. Und natürlich ist das nicht einfach, weil ich lebe eigentlich von Bild zu Bild.
Aber Sie haben natürlich auch ganz bekannt gewordene Referenzobjekte schon gemacht. Vielleicht sagen Sie da ein paar Worte dazu.
Ja, ich habe sehr viele Sachen gemacht und ich bin nicht diejenige, welche mit ein paar Schwierigkeiten sage ich, das geht nicht. Für mich, es gibt nicht das etwas, es geht nicht. Und in Schwabenland habe ich auch gelernt, Fragen kostet nichts. Und da bei meinen Problemen, bei meinen Ausstellungen, bei meinen Projekten, wo ich eben Geld brauchte, also es ging nicht um das, dass ich jetzt Geld verdiene, sondern es tatsächlich, dass ich eine oder der andere Projekt realisieren kann, musste ich selber immer suchen Sponsoren oder Freunde, Kunstfreunde, welche mir dann halfen. Also es ist mir gelungen, wirklich jede meine verrückte Idee doch zu realisieren, bin ich also eben stolz.
Eines Ihrer bekanntesten Werke ist sicherlich vor knapp 2 Jahren passiert, als Sie auf den Spuren des Schneiders von Ulm gewandelt sind.
Das ist die letzte. Also die Spitzname Schneiderin von Ulm habe ich eben 96 bekommen, wo ich damals 25 Objekte in Ulm und Neu-Ulm aufgehängt habe. Und die hießen Flugräume. Und da hat man damals also ein bisschen kritisiert, dann hat man gelacht, hat man gesagt, große Wäsche. Und dann irgendwann hat jemand gesagt, ach, das ist die Schneiderin von Ulm. Und so bin ich jetzt, ja, eben mit dem Flug bin ich jetzt eben die Schneiderin von Ulm geblieben. Ich bin eigentlich stolz, weil der Schneider von Ulm war wirklich ein patenter Mann und ich lebe gerne hier in Ulm.
Und Sie konnten das ja, wie gesagt, dann 2011 fortsetzen mit einem recht aufwendigen Projekt an der Donau. Wie sah das genau aus und vor allem, wie kann man das verwirklichen, dass man das initiiert, dass er eben da das, also man muss es ja planen und verwirklichen letztendlich.
Also erst muss man wollen. Dann also, es gibt den ganzen Konzept, gibt Idee und dann fängt an zu suchen an die Leute, welche helfen dabei, weil ich brauchte Statiker, ich brauche viele Berater. Es war diese ganze Logistik, welche hat dazu gehört. Ich habe angefangen, diese Brücke war nicht in den Sinn, das war laufende Brücke, sondern waren 22 Elemente, die hat man erkannt als Brücke, nur wenn man am Fass gestanden ist. Also an der Adlerpastei oder gegenüber auf der Neu-Ulmer Seite. Die Perspektive eben zeigte die Brücke. Und es war total verrückt. Alle haben gesagt, ich habe einen Vogel, also das geht nicht. Ich habe gesagt, dann doch, ich probiere. Natürlich, damals waren dann die offizielle Zuschüsse für diese Feierlichkeiten. Mir ist nicht gelungen, also da irgendwelche Mittel zu bekommen, also musste ich allein probieren. Und wenn man eigentlich über Brücke spricht und die Brücke als Wort verbindet, ich habe wahnsinnig viele tolle Leute gefunden, welche spontan mir geholfen haben und dass überhaupt dieses Projekt konnte realisiert werden. So. Und das war der einzige schönste Samstag im Juni. Also.
Herr Groß, Pro Arte Ulmer Kunst Stiftung, wer ist denn geeignet, von Ihnen gefördert zu werden? Und wie finden Sie zusammen, also Künstler und eben Stiftung?
Wir haben ein Bewerbungsverfahren. Also bei uns kann sich grundsätzlich jeder bewerben. Es gibt ein Auswahlgremium, das besteht aus 5 Menschen, 2 Kunsthistoriker, ein früherer Redakteur und dann auch nochmal eine Kunsthistorikerin und ein Bildhauer und ich. Aber ja, die wählen aus. Es sind jedes Jahr so zwischen 40 und 50 Bewerbungen. Einmal für Ausstellungen und natürlich auch für das Stipendium. Wir müssen da natürlich unterscheiden. Also manche wollen kein Stipendium, die wollen keine 2 Jahre nach Ulm kommen, weil das bedeutet ja Residenzpflicht. Also wenn wir schon das so fördern, dann wollen wir das hier in Ulm mit dem Atelier zusammen, also Nutzung. Und manche wollen also dann nur die Ausstellung. Und so wird ausgewählt. Und das würde jetzt wieder stattfinden. Die jetzigen Stipendiaten sind bis Frühjahr 2014 bei uns. Ja. Und dann jetzt im Ende Mai ist Bewerbungsschluss. Bis dahin können sie also noch Künstler bewerben für das Stipendium. Für die Ausstellungen, das läuft eigentlich permanent. Da sind wir bereits schon mit 4 fixierten Ausstellungen im Jahr 2014. Also schon bei der fast schon Jahreswechselausstellung ins Jahr 15.
Wie viele Leute kommen da neu rein jetzt in gutem Jahr und wie lautet die Kontaktmöglichkeit?
Es sind immer zwei Menschen, die also dieses Stipendium bekommen, immer für 2 Jahre. Und Kontakt ist über unsere Adresse, also Hafengasse 19 hier in Ulm. Oder wir haben eine Homepage, proarte, ulmerkunststiftung.de, irgendwo in der Richtung.
Das kann man notfalls googeln.
Das ist also mit Sicherheit auffindbar. Wir wundern uns immer wieder, wo Interessenten herkommen. Also es ist nicht nur so, dass wir, also wir sind nicht auf Ulmer Künstler fixiert, sondern aus der ganzen Bundesrepublik, eigentlich auch aus dem Ausland. Also einer der Stipendiaten derzeit ist ein Japaner, der seit einiger Zeit hier in Ulm lebt und sich dann auch beworben hat, und den haben wir jetzt genommen. Und der macht im Sommer seine Zwischenausstellung. Also,
was macht er genau und weshalb hat es ihn getroffen, dass er das bekommen hat?
Er ist diesen japanischen Schriftzeichen. Also das Typischste bei ihm ist, er malt beidhändig, völlig synchron. Also das meinen, also seine Zeichen, und erweitert das dann aber. Es ist eine minimalistische Kunst, aber unglaublich intensiv. Also er arbeitet fast immer, wenn man mal vorbeikommt an seinem Atelier. Die Künstler freuen sich meistens sogar, wenn einer mal sich wirklich für die Arbeit interessiert und bei denen im Atelier vorbeischaut, wenn er gerade da ist. Aber jetzt sind die meisten hier.
Gleich wollen wir uns in der Plattform bei Radio Free FM um die Akademie für darstellende Kunst in Ulm interessieren. Aber bis dahin noch ein bisschen was zur bildenden Kunst, eine kleine Musik. Was kann schöner sein als Mona Lisa von Nat King Cole? Nat King Cole in der Plattform bei Radio Free FM, UKW 102,6 und natürlich www.freefm.de. Livestream Mona Lisa, ein wahres Kunstwerk. Das war die bildende Kunst. Jetzt wollen wir mal rübergehen zur darstellenden Kunst. Es gibt hier in Ulm die Akademie für darstellende Kunst und deren Leiter Ralf Rainer Reimann ist bei uns im Studio. Herr Reimann, Sie können jetzt mal die ADK ein bisschen näher vorstellen.
Ja, Akademie für darstellende Kunst. Die Akademie ist ein staatlich anerkanntes Berufskolleg und bildet Schauspieler und Regisseure und Theaterpädagogen aus. Die Ausbildung dauert 4 Jahre, 8 Semester also, und ist studiengebührpflichtig, weil die Einrichtung eine private, gemeinnützige ist, die keinerlei Unterstützung bekommt, also keine Subventionen. Sie finanziert sich ausschließlich durch die Studiengebühren und die Studierenden bekommen BAföG als ein kleines Zubrot vielleicht zu dem, was sie jeden Monat aufbringen müssen in diesen 4 Jahren.
Die Studiengebühren müssen dann aber ein bisschen höher sein, denke ich mal, denn sonst kann man das ja nicht betreiben, oder?
Gute Frage. Ja, natürlich ist das so. Sie sind nicht kostendeckend, das ist klar. Wir müssen immer wieder gucken, dass wir Gelder von anderen Stellen bekommen, damit wir die Ausbildung in dieser Qualität, wie wir sie machen, und das ist auf Hochschulniveau, halten können.
Wann hat es denn begonnen mit der ADK?
Die ADK ist vor 17 Jahren, fast ziemlich genau, am 1. März gegründet worden und ist hervorgegangen aus der Spielstadt Ulm, die schon vorher 12 Jahre existierte. Also wir haben schon eine schöne lange Tradition, jetzt von Schauspielschule mit angeschlossenem Theater hier in Ulm.
Wie viele Studierende sind aktuell da?
Im Moment sind es 52.
Das ist aber eine riesen Anzahl eigentlich, oder?
Ja, eigentlich dann gar nicht mehr so viel, wenn man sieht, dass es eben nicht nur ein Studiengang, nämlich Schauspiel ist, sondern dass eben auch Regie und Theaterpädagogik mit dabei ist.
Wie wird ausgewählt? Wer kann studieren? Was ist die Voraussetzung, um reinzukommen?
Voraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss und das Bestehen einer 2-tägigen Aufnahmeprüfung. Da stellen wir Aufgaben und die sind sehr umfangreich und sehr komplex. Auf der anderen Seite geben wir auch Unterrichte, damit die, die eventuell zu uns kommen wollen, uns auch kennenlernen.
Ah ja, also eine interessante Geschichte. Die Absolventen, wo werden die später landen im Zweifel?
Kann man natürlich nicht konkret sagen. Es ist so, dass das Arbeitsfeld Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst. Und da gehen sie auch hin. An die Theater, Stadt, Landes-, Staatstheater und auch Kinder- und Jugendtheater.
Bekommen die jung ausgebildeten Schauspieler und Regisseure, bekommen die dann ein festes Engagement oder sind es eher kurzzeitige Dinge, die eben eine bestimmte Rolle umfassen und wenn das ausläuft, das Stück ausläuft, dann stehen die wieder auf der Straße. Wie muss man sich so das Künstlerleben heutzutage vorstellen oder das Schauspieler- und Regisseurleben?
Ja, so, jetzt sind wir beim Thema. Das ist wunderbar, dass ich da mal ein paar Worte drüber sagen kann, denn die Bedingungen für junge Menschen am Theater haben sich in den letzten Jahren verschlechtert, kann man sagen. Es war üblich noch vor 10, 15 Jahren, dass man nach der Ausbildung, wenn man einigermaßen in das Profil für die Theater gepasst hat, einen Zweijahresvertrag, einen Anfängervertrag bekommen hat und da konnte man dann auch davon existieren. Dann musste man weitersehen. Aber diese 2 Jahre waren auch schon mal doch gesichert. Heute ist die Situation anders. Es gibt vornehmlich Stückverträge. Das heißt, nur für eine Produktion mit Probenzeit und Aufführungen. Und das gibt es in Festanstellung, aber es gibt es auch frei als Honorarkraft sozusagen. Und von dem Honorar, was da für die Probenzeit bezahlt wird und die daran anschließenden Vorstellungen, kann man alleine nicht existieren. Zumal man dann vielleicht sogar noch in einer Stadt ist, in der man nicht verwurzelt ist und keine sozialen Kontakte oder sonstige Möglichkeiten hat zu wohnen.
Woran liegt es, dass es hier so einen Abwärtstrend gibt?
Ja, die Theater haben wohl nicht mehr so viel Geld, wie sie mal früher hatten.
Und weniger Zuschauer oder weniger staatliche weniger
Zuschüsse
Förderung?
Oder sagen Zuschüsse? Wir stagnierende Zuschüsse oder Zuschüsse, die dadurch für das künstlerische Personal weniger werden, weil zum Beispiel jede Tariferhöhung im öffentlichen Dienst natürlich vom Theater abgefedert werden muss. Und wenn es das nicht über Mehreinnahmen im Zuschauerbereich tun kann, dann muss das künstlerische Personal, was ja nicht über soziale Sicherheit verfügt, dran glauben.
Eva Maria, du kannst es vielleicht ein bisschen näher erläutern, wie so eine Schauspielerkarriere quasi abläuft. Engagement ist da, es endet. Wie wird der Künstler dann weiter seinen Lebensunterhalt bestreiten im Einzelfall?
Das kann man natürlich im Einzelfall nicht so sagen, aber es ist natürlich häufig so, dass die Künstler sind nicht abgesichert. Also auch wenn sie an einem Stadttheater tätig sind, was ja eigentlich öffentlicher Dienst ist, haben sie leider nicht diesen Kündigungsschutz, den andere im öffentlichen Dienst genießen. Man hat in der Regel einen Vertrag, also zuerst wird der über, sagen wir mal, 2 Spielzeiten abgeschlossen und ist dann aber immer durch eine sogenannte Nichtverlängerungsmitteilung zur neuen Spielzeit kündbar. So, und dann läuft der Vertrag eben aus. Gut, man hat Möglichkeiten, über ein Anhörungsgespräch die Gründe zu erfahren, aber letzten Endes ist es dann doch so, dass der Vertrag ausläuft. Sozusagen unkündbar ist man erst nach 15 Jahren ununterbrochener Tätigkeit an einem Haus. Wir haben hier in Ulm einen einzigen, jetzt im Moment im Musiktheater einen einzigen Kollegen, der es wirklich geschafft hat, über diese Zeit da zu bleiben und der jetzt schon weit über 20 Jahre hier ist. Und das waren eigentlich, sagen wir mal, früher, also vor 30 Jahren oder so, wo das wirklich viel häufiger war, wo dann eben noch diese alten Kollegen an einem Haus waren, die über zig Jahre auch dort waren und die das Haus dann wie ihre Westentasche kannten. Sowas gibt es heute nicht mehr. Und man muss natürlich wirklich immer bedenken, dass die meisten, die in dem Beruf arbeiten, sich diesen Beruf auch gegen alle Widrigkeiten erstmal erkämpft haben, um überhaupt einen Studienplatz zu bekommen, weil sie für sich erkannt haben, das ist genau der Weg, den möchte ich unbedingt gehen und zum Teil eben Jahre immer zu Vorsprechen gefahren sind, ehe das dann klappt. Und dann ist man so total froh, dass man wirklich studieren kann, studiert über viele Jahre, nimmt auch während des Studiums eben Entbehrungen auf sich und hat dann diesen Beruf und möchte vielleicht jetzt mal mit einigen Zahlen kommen. Man sagt, dass auf jedes feste, sozusagen normale Arbeitsverhältnis im künstlerischen Bereich, also im darstellenden Bereich, 1,5 sozusagen prekäre Arbeitsplätze kommen. Das Einkommen der Theaterschaffenden liegt circa 40% unter der Norm. Und knapp 50% aller Theaterschaffenden müssen eine Nebentätigkeit ausüben, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und für diese Nebentätigkeit wird circa 30% der Arbeitszeit, die überhaupt zur Verfügung stehen, muss man da einrechnen. Und das ist eben Zeit, die für die kreative Arbeit nicht mehr zur Verfügung steht. 25% aller Theaterschaffenden, die frei arbeiten, können nicht in die Künstlersozialkasse aufgenommen werden, weil das Gehalt zu niedrig ist, um überhaupt um diese Schwelle zu überschreiten, um überhaupt aufgenommen zu werden. 68% aller Theater- und Schaffenden im darstellenden Bereich sind kinderlos. Und davon sind aber nur 13%. Wirklich, weil sie es möchten, kinderlos. Also es ist in dem Beruf kaum möglich, eine Familie zu ernähren. Dann das Durchschnittseinkommen der freiberuflich Tätigen liegt bei circa 12.300 Euro, nicht monatlich, sondern jährlich. Und 63% haben mindestens 4 bis 5 Monate im Jahr keine Aufträge oder kein Engagement. Ja, und das sind jetzt, und 6.000 feste Stellen an Theatern wurden in den letzten 10 Jahren abgebaut. Also daran sieht man, dass da ein deutlicher Abwärtstrend vorhanden ist. Und ich glaube, dass um zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen zu kommen, das bedingungslose Grundeinkommen in diesem Fall sehr viel Kreativität wieder auffangen könnte. Die Leute müssten sich nicht mehr nur darum kümmern, wo bekomme ich überhaupt das Geld für die Miete her? Ich meine, das ist bei vielen, es ist wirklich ein ganz großes Problem. Die können einfach ihre Miete nicht mehr zahlen, wissen nicht, wo sie Essen für den nächsten Tag herbekommen sollen. Und da könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen sehr, sehr viel Druck wegnehmen. Und man hätte einfach seine Gedanken mehr frei für die kreative Arbeit.
Das ist recht offensichtlich und nachvollziehbar. Also verstehe ich das richtig, dass viele Schauspieler quasi immer auch ein bisschen auf der Wanderschaft sind, gar nicht sich richtig niederlassen können an einem bestimmten Ort, weil eben diese Festanstellung so nicht existiert. Die müssen also, haben die irgendwo einen Hauptwohnsitz und wandern dann per Nebenwohnsitz immer dahin, wo sie engagiert sind oder ziehen die mit Sack und Pack durch die Gegend?
Das ist natürlich auch bei jedem anders. Die meisten haben irgendwo einen Hauptwohnsitz, ne? Und dann leben sie in den Städten, wo gerade das Engagement ist, entweder unter Miete oder bei Freunden. Also da hat auch jeder sein eigenes Modell, weil um sich jetzt eine zweite Wohnung leisten zu können, das wäre ja dann schon Luxus. Also das können die wenigsten.
Aber jetzt ist es ja so, dass da meistens dann auch Lücken entstehen zwischen den Engagements. Wie werden im Moment diese Lücken ausgefüllt?
Ja, es kommt jetzt drauf an. Also die Grenze, ab wann das Arbeitslosengeld gibt, die ist ja runtergesetzt von 12 Monate auf 6 Monate, was natürlich schon, sagen wir mal, ein Fortschritt ist. Aber 6 Monate am Stück muss man erstmal tätig sein. Und es hat leider nicht diese Wirkung erzielt, die eigentlich damit mit dieser Maßnahme erzielt werden sollte. Ja, ich meine, viele müssen in der Zeit, in der sie kein Engagement haben, andere schlecht bezahlte Jobs machen, um sich über Wasser zu halten. Also ich meine, natürlich haben wir hier den kellnernden oder taxifahrenden Schauspieler. Das ist doch völlig klar. Das ist leider so.
Kann die ADK auf diesen Berufsweg sozusagen adäquat hinführen oder was wird da getan, um den Schauspielern die aktuelle Problematik aufzuzeichnen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, erst einmal sich keine Illusionen zu machen. Und das vermitteln wir allen, die zu uns kommen. Man muss für diesen Beruf so brennen, dass man keine Alternative dazu hat. Sonst hält man das auch nicht durch. diese Situation, diese soziale Unsicherheit und natürlich auch die sozialen Kontakte, die man ja in einer Stadt innerhalb von kürzester Zeit gar nicht bekommen kann. Man ist also irgendwo in den Städten dann auch entwurzelt, sage ich mal, und arbeitet quasi nur dort. Da gibt es viele lange Abende und Tage, an denen man dann eben nicht zu seinen Freunden gehen kann und mit denen reden kann. Der zweite Punkt ist, dass wir versuchen, unseren Studierenden ein breites Spektrum an Tätigkeiten zu ermöglichen, schon während der Ausbildung. Dass also zum Beispiel literarische Programme erarbeitet werden, mit denen man sich dann vielleicht später über Wasser halten kann. Oder musikalische Programme oder Comedy, wenn man eine Begabung dafür hat. Das zu fördern, schreibende Tätigkeiten zu fördern, damit möglichst eine breite Gelegenheit ist, sich, wenn man mal kein Engagement hat, trotzdem zu ernähren.
Das ist ja nicht so ganz weit weg vom künstlerischen Bereich. Wollen die Leute das dann gerne oder wären die am liebsten eben doch voll Schauspieler, Fulltime-Schauspieler?
Jeder Schauspieler will spielen, jeder Regisseur will inszenieren und jeder Theaterpädagoge brennt pädagogisch mit Menschen und Theater zusammenzuarbeiten, hauptsächlich natürlich Kindern und Jugendlichen. Da gibt es keine Alternative dazu für die meisten und dieses Brennen wird natürlich auch gerne, sagen wir mal, benutzt oder ausgebeutet. Man kann natürlich den Preis drücken. Wenn jemand unbedingt etwas tun will, dann ist er eher bereit zu sagen, na gut, dann tue ich es halt für weniger Geld. Aber dann beginnt das, worüber wir reden, man kann dann nicht mehr davon leben.
Es ist also mehr Berufung als Beruf. Gibt es dennoch eine Aussteigerquote, weil eben die Perspektiven immer schwieriger werden?
Entschuldigung. Die Aussteigerquote bei der Ausbildung bewegt sich so zwischen 10% und 20% während des Studiums. Hinterher, wer sich also durchgebissen hat, da haben wir recherchiert, da ist es erstaunlich, da sind nach Jahren noch 80% im Beruf tätig, also im Berufsfeld weitestgehend tätig. Das ist schon ein ganz schöner Prozentsatz, aber die Studenten haben sich wahrscheinlich schon während ihres Studiums so durchbeißen müssen und schon so unter Beweis stellen müssen, dass sie das tun wollen, dass sich das dann in ihre Berufstätigkeit fortsetzt und da eben das innere Engagement noch viel mehr sich niederschlägt.
Wie viele der Absolventen oder einfach der Schauspieler werden denn richtige Stars?
Wenn denn das erstrebenswert ist. Es gibt welche, die man aus dem Fernsehen kennt und das vergeht, obwohl ich nicht viel fernsehe, eigentlich keine Woche, wo ich nicht sage, ach, den kenne ich doch oder die kenne ich doch. Aber wir sind nicht drauf aus, Stars aus unserer Schule hervorgehen zu lassen, sondern Menschen, die hinter ihrer Arbeit mit ihrer ganzen Leidenschaft und ihrem ganzen Können stehen. Wenn das dann irgendwann dazu führt, dass sie bekannt werden, dann soll es vielleicht auch gut sein.
Aber die können dann richtig davon leben, wenn es mal so ganz groß geklappt hat, oder?
Ja, wenn sie dann in irgendeiner Serie drin sind, dann ist zumindest für die Zeit, in der sie in der Serie besetzt sind, sicher keine Not.
Also doch gewisse Perspektiven. Ich denke, das ist in der bildenden Kunst, in der darstellenden Kunst, auch bei den Musikern ganz ähnlich. Eine Band, die es richtig geschafft hat aus London, die heißt Mumford & Sons und aktuelle Nummer von deren CD Babel heißt I Will Wait. I Will Wait for You, Mumford & Sons, in der Plattform bei Radio Free FM. Es geht im Prinzip um das Grundeinkommen, um das bedingungslose Grundeinkommen und am Beispiel verschiedener Künstler haben wir das heute ein bisschen aufgearbeitet. Herr Reimann, Sie können von der ADK noch ein bisschen die Kontaktmöglichkeiten darstellen für uns.
Ja, wer so brennt für den Beruf, dass er sich jetzt nicht hat abschrecken lassen von dem, was wir hier alles gesagt haben, der kann gerne mit uns Kontakt aufnehmen unter www.adk-ulm.de und da steht alles, was man wissen muss und was man wissen will für eine Tätigkeit hinterher bei Theatern und bei Filmfernsehen.
Eva Maria?
Ja, und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auch Werbung für die ADK machen, weil die ADK hat, es gibt ja immer bestimmte Zahlen, wie viele Leute dann zur ZBF aufgenommen werden. Und da hat die ADK ganz hervorragende Zahlen. Also ist da deutschlandweit mit einer der Ausbildungsstätten, die ihre Leute am besten in erstmal überhaupt feste Engagements vermitteln kann. Und zum anderen möchte ich natürlich nochmal bekräftigen, was das bedingungslose Grundeinkommen für Künstler bedeuten könnte. Erstens würde es sehr viel mehr, würde es Kreativität freisetzen können. Die Künstler könnten sich auf ihren Beruf konzentrieren. Zum anderen wäre es einfach eine ganz andere Verhandlungsbasis, wenn es einfach um Engagements geht. Man müsste ja nicht bangen um irgendwas, sondern man hätte erstmal schon was und man könnte sich seines Wertes viel mehr bewusst sein wieder. Und zum anderen würde es vielleicht auch die Solidarität unter den Künstlern ein Stück weit stärken, weil wenn wenig vom Kuchen zu vergeben ist, dann kommt natürlich auch Neid und Missgunst auf. Und so, wie gesagt, es müsste keiner mehr drum bangen und man hätte untereinander auch viel mehr Möglichkeiten, wieder anders aufeinander zuzugehen.
Herr Groß, die bildenden Künstler funktionieren ja ein bisschen anders als die darstellenden Künstler.
Ja, natürlich, die bildenden Künstler sind im Normalfall selbstständig, also nur sie alleine. Es gibt keine Festanstellung eines, oder ja, das ist aber irgendwo Hochschulprofessor oder sonst irgendwas, aber nicht mehr der klassische bildende Künstler. Das ist ein Selbstständiger. Und Eva Maria hat ja erwähnt, dass es diese Künstlersozialkasse gibt, die also zumindest bei den Künstlern dafür sorgt, dass sie eine vernünftige Krankenversicherung haben, relativ günstig, und auch eine gewisse Rentenversicherung, also für das Alter vorgesorgt wird. Nur beim bildenden Künstler ist es aber so, da ist eine kleine Absurdität in der gesetzlichen Regelung. Es kann durchaus sein, dass der bildende Künstler 2 Jahre hintereinander nichts verdient. Oder zum Beispiel weniger als 3.900 im Jahr. Dann fliegt er aus der Künstlersozialkasse raus. Also völlig absurd. In dem Fall bräuchte es ja dann noch dringender. Aber das ist dann so geregelt. Da wiederum kann eins natürlich sehr viel mehr bewirken, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Nach unserer Idee ist es ja so, dass damit auch die Krankenversicherung, Pflegeversicherung abgedeckt ist. Und dann habe ich dieses Grundeinkommen im Grunde mal auch im Alter, natürlich. Und ich muss nicht speziell nochmal dafür vorsorgen und kann mich wirklich meiner Arbeit, meiner eigentlichen Arbeit widmen. Und muss nicht auch irgendwelchen Nebenjob suchen, der mir die Zeit nimmt für das, was ich eigentlich tun will.
Das hat auf Eva Maria ja auch schon erwähnt. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Eins haben wir noch gar nicht angesprochen. Der bildende Künstler muss ja unheimlich in Vorleistung gehen, wenn er arbeitet. Frau Nasswetter.
Ja klar, wir sind Einzelkämpfer, also wir arbeiten grundsätzlich allein und alles, was wir tun, wir müssen vorbezahlen. Jede Ausstellung, jede neue Sache, was wir machen, wir arbeiten immer voraus. Und ich arbeite schon so viele Jahre, ändere ich mir dann von Zeit zu Zeit. Dann, wenn ich heute arbeite, wenn ich Glück habe, Geld würde ich für diese Arbeit erst in 3 Jahren haben. Und das ist, ich glaube, gilt auch für alle anderen Leute. Und ja gut, trotz dieser Schwierigkeiten würde keinen jungen Mensch abraten, Kunst zu studieren oder Kunst zu ausüben, weil ich würde sagen, das ist... ja gut, wenn man das echt macht, dann ohne das kann man nicht leben. Gehört dazu eigene Disziplin Und es ist nicht so, dass wir arbeiten 2 Stunden pro Tag. Also ich weiß es nicht, wie arbeiten die anderen Leute, aber ich arbeite wie ein normaler Mensch. Also ich stehe immer um 6 Uhr auf und ich brauche diese viele Stunden. Und wenn würden wir eventuelle Hilfe kriegen, dann haben wir diese Zeit, dass diese Grundeinkommen, also diese Grundbasis für das Leben wenigstens, wurde gesichert. Also so sehe ich das.
Herr Groß.
Ich sehe das bei den Stipendiaten, welche jetzt in Wiblingen arbeiten, wie sie arbeiten. Die sind glücklich, die sind sorgenlos. Sie können diese 2 Jahre wirklich produktiv arbeiten. Das kann man jetzt wirklich sehen.
Herr Groß, ein Datum wollen wir noch erwähnen. Der Arbeitskreis morgen, wann, wo, welches Thema?
Morgen, gleiches Thema im Grunde genommen. Eine Chance für Kreativität, wie das BGE die Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstlern und Kreativschaffenden verändern könnte. Es findet statt morgen ab 18 Uhr in der VH.
Also das ist das Einsteinhaus hier in Ulm.
Einsteinhaus, ja.
Dann danke ich ganz herzlich fürs Dasein und wünsche weiterhin viel Kreativität und gute Gedanken und eben, dass es verwirklicht werden kann, was dahinter steckt. Dankeschön für diese tolle Runde. Das war's dann schon wieder in der Plattform. Redaktion Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Wir gehen raus mit Telstar, das sind The Tornadoes.